Moin ihr Lieben, heute ist Montag, der 22. Dezember und ihr hört die 310. Folge des Volksparkgeflüsters, einem Podcast über den Bundesligisten Hamburger Sportverein. Für euch an den Mikrofonen sitzen heute Lars,
Lasse
und Jan.
Schön, dass ihr dabei seid, viel Spaß beim Zuhören und jetzt geht's los.
Moin Moin Hamburg, meine Perle, ich mag dich so derbe gerne, deine Menschen, dein Geblüm.
Weihnachten steht vor der Tür. Die Bundesliga hat für dieses Jahr ihren Spielbetrieb abgeschlossen und so machen wir heute mit dieser Folge auch das Kalenderjahr 2025 rund. Wir melden uns noch einmal kurz vor den Festtagen für euch, blicken in dieser Folge gleich zurück auf das vergangene Wochenende und unser Hinrunden, hätte ich fast gesagt, aber das ist es ja nicht, unser Kalenderjahresabschlussspiel gegen Eintracht Frankfurt von Samstagnachmittag. Und wir haben dann auch so ein kleines bisschen einen Jahresrückblick für euch im Gepäck, mit dem wir auf einzelne Momente dieses ja doch bewegten HSV-Jahres 2025 zurückschauen. Das schließt sich heute dann an unsere Rückschau auf Frankfurt an. Als kleinen Ausblick dann auf die erste Folge 2026 sei schon verraten, da werden wir in guter alter Volksparkgeflüster-Tradition uns Verstärkung mit ins Boot holen und den aktuell Führenden unseres Kick-Tipp-Tippspiels mit an Bord holen. Da freuen wir uns jetzt schon riesig drauf und im Rahmen dieser Folge werden wir dann natürlich auch nochmal in aller Ausführlichkeit auf die zurückliegenden Spiele dieser Saison und insbesondere auch dann auf das, was uns in der Rückrunde bzw. in der zweiten Saisonhälfte bevorsteht, schauen. Damit genug der einleitenden Worte. Wir schauen wieder, wie wir das schon in gewohnter Tradition machen, zu Beginn einmal über den HSV-Tellerrand hinweg. Und ja, es hat sich so ein bisschen eingebürgert, Jan, dass du derjenige bist, dem die Absurditäten der Liga am ehesten auffallen. Jetzt bin ich mal gespannt. Du hast nicht nur die Mottenkiste des Rückblicks, wenn es darum geht, was haben wir zuletzt gegen einen bestimmten Gegner mal erlebt, sondern was ist dir am vergangenen Spieltag in Liga 1 so aufgefallen, was vielleicht dem einen oder anderen Auge verborgen geblieben sein könnte?
Ja, heute bleibt die Mottenkiste zu. Und ich habe auch nichts besonders Abseitiges. Ich habe das genommen, was ganz offensichtlich war. Der letzte Bundesligaspieltag in diesem Jahr, kurz vor Weihnachten, war schon ein bisschen so wie die letzte Woche in der Schule, kurz vor Weihnachten. Es passiert irgendwie nicht mehr so viel. Die meisten gucken Film oder spielen Kahoot. Es gab 0:0 beim VfB gegen Hoffenheim. Es gab 0:0 bei Augsburg gegen Werder Bremen. Und es gab 0:0 bei Mainz gegen St. Pauli. Da kommt man zu dem Schluss, so viele Nullen, man kommt sich vor wie auf dem AfD-Parteitag. Riesen Heute-Show-Gag wahrscheinlich. Nee, also ist mir schon vielen Dank. es war schon offensichtlich, dass irgendwie einige Bundesligisten anscheinend schon ihren Spielbetrieb eingestellt haben. Denn, oder es war wirklich so, dass viele gesagt haben, naja, komm, ey, lieber hier einen Punkt mitnehmen, auch bei uns Torchancen ja eher Mangelware. Also es war ein bisschen spärlich, was die Bundesliga, die sonst ja mit Toren nicht gerade geizt, an dem Wochenende geboten hat. Ein Ergebnis fällt ein bisschen raus, das war das 4:3 vom SC Freiburg in Wolfsburg. Da war Spektakel. Ansonsten würde ich eher sagen, dass alle schon so ein bisschen weihnachtlich mit ihren dicken Bäuchen zu Hause lagen und sich auf die Spekulatius und Vanillekipferl gefreut haben.
Ich habe am Sonntag während der Bundesliga-Konferenz in der Halbzeit von unserem HSV-Spiel bei Social Media einen Post von dem lieben Max, Grüße gehen raus, gelesen, der geschrieben hat, von den 10 aktuell an der Konferenz beteiligten Mannschaften haben kumuliert in der ersten Halbzeit 3,5 XG zusammengespielt. Also das muss auch für diejenigen, die sich dadurch die Konferenz gequält haben, alles andere als vergnügungssteuerpflichtig gewesen sein. In den ersten 45 Minuten, ich habe das jetzt nicht mehr nachgehalten, was es dann am Ende der Spiele war. Aber wenn, ja, selbst die Eintracht aus Frankfurt, die ja sonst, das haben wir in der letzten Woche rausgearbeitet, eigentlich dafür verantwortlich ist, dass der Tore-pro-Spielschnitt in der Bundesliga verhältnismäßig hoch ist, wenn auch die geizt, was uns sicherlich recht war am vergangenen Wochenende, dann passiert eben nicht so viel in der Liga. Und damit schlagen wir das Kapitel Blick über den Tellerrand zu und schlagen das Kapitel letztes Heimspiel unserer Herrenmannschaft im Volkspark 2025 auf und gehen rein in die Rückschau auf unser Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Eine Stunde vor Spiel, Beginn die Aufstellung gelesen habe, war mein erster Gedanke eigentlich, naja, schau an, das ist ja im Grunde so wie erwartet. Auf den zweiten Blick war ich dann doch ein bisschen überrascht, dass Mikel Bronsis auf der rechten Schiene spielt, anstelle von Gotschalaischwili, den ich persönlich für den stärkeren Spieler halte, aber das ist nicht so dramatisch. Die Offensive hat sich ja mehr oder weniger von selber aufgestellt bei unserer Verletzungsmisere. Da habe ich mich darüber gefreut, dass Fabio Vieira trotz ja sehr eingeschränkter Trainingswoche zumindest auf der Bank es in Kader geschafft hat. Und dann war es ja tatsächlich kurz vor Anpfiff erst. Ich weiß gar nicht, Lasse, das kannst du ja gleich vielleicht ganz kurz erläutern, wie das im Stadion rüberkam. Denn am Fernsehen habe ich tatsächlich erst mit Auflaufen der Mannschaften realisiert, dass Daniel Edvardi plötzlich aufs Feld geht und Torunariga kurzfristig ausgefallen ist. Habt ihr das im Stadion mitbekommen? Ist das irgendwie kommuniziert worden oder war das ähnlich überraschend?
Ja, beim Durchsagen der Spielernamen, wo dann immer alle mitbrüllen, da hat dann Stübi gesagt, ja, wir haben leider noch eine Verletzten oder eine Verletzungswechsel. Mhm. Und dann hat er halt die Namen nach und nach durchgesagt. Man hat mal geguckt, oh, wer ist verletzt? Und bei mir war die ganze Zeit im Kopf, bitte nicht Vucevic, bitte nicht Vucevic.
Da muss man am längsten warten auf die Nummer.
Ja, genau. Und dann am Ende, als er dann die 44, dachte ich, oh, okay, ah, ja, Elfadli wurde aufgerufen, Torunariga nicht, dann muss es Torunariga sein. Ja. Nicht, dass ich, ne, also keiner soll sich verletzen, aber bei mir war so der Gedanke, bitte nicht Vucevic in diesem Spiel.
Naja, es ist ja, geht ja nicht gegen Torunariga oder gegen irgendeinen anderen Spieler, aber wenn du so eine Säule, so eine Instanz in deiner Mannschaft hast, dann gibt es eben Ausfälle, die schwerer wegen als manch andere. Insofern ist ja vollkommen legitim. Jetzt bin ich dann ins Spiel gegangen mit ja der Erwartungshaltung eigentlich, dass Eintracht Frankfurt relativ forsch auch das Spiel direkt mit angehen würde. Ich persönlich habe die anfangs Viertelstunde insbesondere eigentlich eine relativ reservierte Eintracht gesehen. Jan, teilst du das? Und vor allen Dingen, hast du auch mehr offensiven Punch oder offensive Aktionen von Eintracht, gerade von Eintracht Frankfurt, zu Spielbeginn erwartet? Ich war da, ja, wie soll ich sagen, enttäuscht ist falsch. Ich war da eigentlich ganz zufrieden mit, dass das relativ dosiert war, finde ich, was die aufs Platz, aus dem Feld gebracht haben.
Ja, fand ich auch. Man muss den Gegner ja nicht unnötig ins Spiel kommen lassen und das haben wir nicht getan. Ich finde jetzt nicht, dass in der ersten Viertelstunde das Pendel schon in irgendeine Richtung kippte. Aber wenn man hätte sagen müssen, okay, wer geht hier leicht mit Punkten nach vorne raus, dann waren wir das. Beide Mannschaften haben in meinen Augen relativ wenig sich im Mittelfeld aufgehalten. Es ging wirklich da schnell nach vorne, was dann dazu führte, dass es teilweise, habe ich so bei mir gedacht, boah, ist auch schon vom Niveau her echt ein bisschen schlecht ist. Viele hohe, lange Bälle. Und es war so ein bisschen versuchen, nicht den ersten Fehler zu machen, um möglichst das Spiel auf seine Seite zu ziehen. Und ich finde, wir haben das eigentlich ganz gut gemacht. Wir waren jetzt nicht optisch überlegen, aber wir waren schon von zwei relativ ungefährlichen Mannschaften die etwas bessere. Und so kam es dann auch in der 18. Minute zur ersten guten Situation. Mikel Bronsis flankt und Capaldo verpasst in der Mitte. Wir bleiben dran und haben eigentlich direkt weiterhin auch gute Situationen. Wir stehen hoch, haben ein gutes Angriffspressing und dann ist es eigentlich, ja, Fußball ist ein Fehlersport und das hat man am Samstag wieder mal gesehen. Man kann Fehler auch erzwingen. Man muss nicht immer tolle Spielzüge haben, sondern man kann auch durch gutes Zustellen und durch ein bisschen natürlich auch Matchglück in dem Fall, dass der Ball halt dann dahin kommt, man da auch steht, kann man solche Sachen auch erzwingen. Und folgerichtig war es dann Sambi, der den Ball ja mit dem rechten Fuß ins linke, von ihm aus gesehen, linke untere Eck eingeschoben hat oder einen schönen Stoß gemacht hat. Er war auch für mich bis dahin eigentlich schon der beste HSVer und folgerichtig war klar, er trifft. Und schon viele Lobeshymnen auf diesen Spieler gesungen. Ich bin jetzt seit Samstag noch ein bisschen mehr verliebt. Das war wirklich auch am Samstag wieder eine herausragend gute Leistung von ihm, fand ich. Und der krönt sich dann mit diesem Treffer. Aber es ist halt ein Treffer, der aus einem ganz klaren Fehler passiert, den die Eintracht so nicht machen darf. Aber wir hatten da auch wahrscheinlich gut gescoutet und wussten, wie die aufbauen. Und dann ist das eben genau das Ergebnis dessen, dass man auch mal solche Fehler provozieren kann, wenn man mutig vorne steht und mutig früh drauf geht. Und dann hat man auch das nötige Quäntchen Glück.
Das find, was du sagst zum Thema Fehler erzwingen, das finde ich an der Stelle passt das ganz gut. Denn das war, ja, finde ich auch in unserer Diskussion zum Thema, was sollten wir der Eintracht entgegenbringen, um möglichst erfolgreich zu sein, schon Thema. Aber eben auch in den Interviews vorm Spiel, da gab es bei Sky einen O-Ton von Fabio Baldé, der eingefangen wurde, mehr oder weniger beim Aussteigen aus dem Bus vorm Spiel, wo er darauf angesprochen wurde, wie sich der HSV jetzt auf einen Champions-League-Teilnehmer mit Eintracht Frankfurt eingestellt habe und ob man da irgendwie sinngemäß, ob man einen klaren Matchplan habe, was natürlich eigentlich schon eine relativ alberne Frage ist. Aber es gab so ein, ja, fast suffisantes Lächeln bei Fabio Baldé, der auch nur gesagt hat, ja, wir wissen ganz genau, in welche Räume wir wann reinlaufen müssen. Und das habe ich eigentlich über den gesamten Platz in der ersten Halbzeit gesehen, dass sehr, sehr, sehr diszipliniert, gerade auch Fabio Baldé auf seiner linken offensiven Seite diese Seite gehalten hat, um entweder situativ im Zweifel den Christensen außen zu binden, was dann zum Reinstoßen quasi innen eher Lücken aufgemacht hat, oder eben kurz vor dem besagten 1:0, dass wir eben ganz, ganz bewusst die Außenbahn für den Frankfurter Spieler, der am Ball war, ich glaube, es war Collins, die Außenbahn zugestellt haben und er konnte nur entweder Langholz, der Torwart war zugestellt, oder eben den Ball in die Mitte. Und genau auf diesen Ball hat Sambi gelauert. Und da waren 3 oder 4 HSV-Spieler dabei, die genau wussten, was der jeweils andere tut. Das war ein erzwungener Fehler von Eintracht Frankfurt. Die sind uns da wirklich in die Falle gegangen. So richtig 100%ige Torchance ist es ja noch gar nicht, aber der Abschluss von Sambi ist dann extra klasse, weil er diesen Schuss genau im richtigen Moment genau platziert, absetzt, in dem Moment, wo, ich glaube, Robin Koch den Ausfallschritt macht, wo er den Schuss eben nicht blocken kann. Das heißt, das Erzwingen des Fehlers ist das eine, aber es dann eiskalt ausnutzen auch das andere. Das ist ja auch etwas, was wir in den letzten Wochen häufiger hier kritisiert haben, dass wir mit unseren Chancen nicht gut umgehen, dass wir zu viele brauchen. Das war die erste so richtige, wenn man den Reinrutscher von Capaldo gefühlte 20 Sekunden, ich glaube sogar, es war dieselbe Szene,
ja,
weshalb die Entstehung am Fernsehen auch erst gar nicht zu sehen war, weil noch die, ja, Zeitlupe von der Grätsche im Bild war. Aber es ist zum einen das Erzwingen des Fehlers und dann eben auch das eiskalte Zuschlagen und das Erkennen der Möglichkeit von Lokonga, der ja auch 2 Abspielmöglichkeiten gehabt hätte. Das hat mir super gut gefallen und das war zu dem Zeitpunkt auch, finde ich, wenn eine Mannschaft es verdient hat, in dem Moment ein erstes Tor zu machen oder es, wo man das Gefühl hat, die erarbeiten sich es eher, dann waren wir es.
Ja, dann war spannend, wie würde die Eintracht reagieren? Gar nicht. Das Spiel lief einfach genau so weiter und wir hatten dann noch, eigentlich finde ich, fast eine bessere Chance als die, aus der das Tor entstanden ist. Nämlich es kommt zu einer Flanke von, ich glaube, es war Baldé in dem Fall. Und dann rutscht Königsdörfer in der Mitte ganz knapp vorbei.
Okay, ja.
Ein Ticken fehlt. Wenn er nur einen Stollen dran kriegt, glaube ich, geht der Ball rein. So ein kurzer Kontakt, der den Ball einfach nur ablenkt, ist in dem Fall meistens dann torführend. Und das wäre das 2:0 gewesen. Und die Eintracht hat bis dahin noch gar nichts auf die Straße gebracht. Und dann kommt leider eine Situation, wo ich denke, ja, lass ihn da mal den Ball diagonal schlagen. Was soll denn da passieren? Und dann dachte ich so, Mikel Bronsis, geh doch einfach zum Kopfball hoch. Also worauf wartest du? Was da los? Und dann ist es eigentlich schon zu spät. Er geht nicht zum Kopfball hoch. Gut, da muss man jetzt ganz ehrlich sagen, Collins hat vorher Kreisklasse gespielt. Das ist, was er dann macht, ist natürlich wirklich, Experten würden sagen, europäische Weltklasse. Das ist so gut gespielt, was er da macht. Mit einem Kontakt in die Mitte und dann ist es nicht mehr zu verteidigen. Dann guckt El Fadli rum. Vuškovic weiß nicht, was er machen soll. Der Frankfurter spritzt rein, weil er spekuliert. Und dann macht Larsson das 1:1. Das war der erste Torschuss. Bis dahin hatten die nichts auf der Straße. Und es ist wieder, was ich eben gesagt habe, Fußball ist ein Fehlersport. Und in dem Fall macht Alain Mikel Bronsis den entscheidenden Fehler, weil er nicht zum Kopfball hochgeht. Warum auch immer, vielleicht hat keiner gerufen, dass dann einer steht oder so, ich weiß es nicht. Ja, und dann steht es 1:1 und ehrlich gesagt muss die Eintracht sich, oder fragen wir uns, warum die Eintracht das geschafft hat.
Wenn man ehrlich ist, muss man aber auch sagen, dass es ein typischer Mikel Bronsis ist, das macht er nie. Er kann offensiv, ist er einigermaßen okay, aber er geht nie auf Zweikämpfe, wenn Gegner Flanken schlagen wollen. Da verliert er immer. Ich würde eine Statistik interessieren, wie viele von diesen Zweikämpfen überhaupt gewonnen hat, seitdem er beim HSV spielt. Es würde mich nicht wundern, wenn das vielleicht maximal 5 insgesamt sind in diesen 3 Jahren oder 4 Jahren. Also das ist schon auffällig, dass er da defensiv einfach, ich will nicht sagen chancenlos ist, aber er unterbindet nie Flanken. Und das führt auch echt oft zu Problem bei uns im Strafraum, das muss man leider so sagen.
Wir haben vor 20 Jahren ungefähr über unseren damaligen Torwart Martin Piekenhagen manchmal spaßeshalber gesagt, der läuft durch einen eigenen 16-Meter-Raum, wenn ein hoher Ball kommt, so ein bisschen wie Sterntaler und wartet drauf, wo der Ball runterkommt. Bei hohen Bällen habe ich bei Mikkel Bronsis da manchmal so Martin Piekenhagen-Sterntaler-Vibes, weil er bei hohen Bällen so ein bisschen das Gefühl für sich und seine Positionierung im Raum manchmal verliert. Und das war genau diese Situation, als der Ball runterkam bei Brown, war Mikkel Bronsis 3 oder 4 Meter von ihm weg und hatte weder eine Chance, ihn an der Ballannahme, geschweige denn an der zugegeben fantastischen Hereingabe zu stören. Aber er konnte sie halt ungestört spielen. Wenn ich mir da jetzt wieder vorstelle, dass wir an der Stelle mit Gocalashvili gespielt hätten, der hätte Brown am Leib geklebt. Möglicherweise hätte Brown ihn abgeschüttelt und wäre dann direkt durch gewesen. Das weiß man alles nicht. Also ist ja nicht alles immer nur besser oder schlechter. Aber die Verteidigung von hohen diagonalen Bällen ist definitiv nichts, was bei Mikkel Bronsis auf der Stärkenkarte steht.
Nee, ich verstehe den Zweikampf in der Form nicht. Also
es gab keinen
Zweikampf. Ich will mich nicht auf Mikkel Bronsis... Nee, den Zweikampf zwischen Gocalashvili und Mikkel Bronsis. Ich verstehe nicht, warum Mikkel Bronsis so oft die Nase vorn hat. Weil Gocalashvili für mich ein Spieler ist, der mindestens 1,5 Klassen besser ist als Mikkel Bronsis. Und ich verstehe nicht, das muss mir vielleicht irgendwann nochmal Merlin Polzin erklären, was er da in Mikkel Bronsis sieht. Wie gesagt, ich will ihn nicht bashen. Er hat auch gute Aktionen nach offensiv. Aber defensiv ist das wirklich nicht Bundesliga-tauglich. Sorry.
Das ist ja, also der große Fehler in dieser Fehlerkette oder der größte, den sehe ich definitiv auch bei Mikkel Bronsis. Und im Zweifel bist du dann auch als Innenverteidiger im Zentrum ein Stück weit auch selber überrumpelt davon, dass Brown diesen Ball mit dem ersten Kontakt scharf vors Tor spielt. Ich habe das Spiel nicht alleine geschaut, sondern in größerer Runde. Und als der Ball dann drin war, wurde als allererstes auf Daniel Elfhatli geschimpft. Weil sein Gegenspieler ja im Grunde zwischen Vuskovic und ihm durchgeht. Larsson war das. Wenn man sich das aber nochmal anschaut, ist für mich, wenn man einem der beiden Innenverteidiger noch attestieren möchte, du hättest gegen den Einschlag etwas tun können, ist das für mich Vuskovic. Wenn er nämlich durchläuft, kann er den Ball nach außen wegklären. Der Stürmer ist in dem Moment einfach zwischen den beiden Verteidigern, genau da, wo der Stürmer hin muss. Und wenn es dann einer verteidigen kann, ist es halt der ballnähere Innenverteidiger. Das wäre in dem Moment Vuskovic gewesen. Am Ende des Tages, Fehlerspiel hin oder her, kann man hier aber, finde ich, auch einfach sagen und konstatieren, es ist ein hervorragend herausgespieltes Tor. Und manchmal sind auch einfach, brauchst du auch 2 oder 3 Sahnesituationen, um ein Tor zu verteidigen. Und hier war sehr, sehr viel Genialität dabei. Es war schnell, es war schnörkellos und es war einfach gut. Und das war ein Gegentor, wo wir keinen kapitalen Bock im Aufbau oder sonst was hatten, sondern da hat uns ein Gegner einfach spielerisch mit einer schnellen Ballstaffette überrumpelt und ein Tor geschossen. Ich glaube, bei das Tor jetzt aufzubohren und da jetzt irgendwie jemandem einen schwarzen Peter geben zu wollen, auf Teufel komm raus, damit, ich persönlich fühle mich damit nicht ganz wohl.
Nö, war nicht die Intention. Und es ist oftmals schwierig, wenn du in Überzahl bist in der Defensive, dann hast du so ein bisschen dieses, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Wir waren in der Überzahl und dann fühlt sich keiner so richtig verantwortlich. Und dann haben irgendwie letztlich alle ihre Aktien damit drin. Da können wir uns vielleicht drauf einigen. Es wäre ja auch cool gewesen, weil wir hatten direkt im Anschluss eigentlich in der nächsten Spielminute haben wir eigentlich die Chance des Spiels für uns, ne? Also auch da hat wieder Sambi seine Füße und seinen Kopf im Spiel. Ryan Philipp dann an die Unterkante der Latte. Leider geht er nicht ins Tor, sondern springt wieder raus. Aber auch direkt danach gibt es nochmal eine Chance zum Kopfball von Mikkel Bronsis aus, ja, muss man sagen, sehr spitzem Winkel. Der war kaum reinzumachen, wird trotzdem auf der Linie geklärt vom Eintracht-Spieler. Das war eigentlich die Situation, wo man sagen könnte, es gibt diesen FIFA-Kommentar, du bist dann am verletzlichsten, wenn du gerade erst getroffen hast. So ein Quatsch-Kommentar bei denen immer. Aber letztlich stimmt das ja auch so ein bisschen. Die Euphorie ist gerade da, die Ordnung ist nicht richtig hergestellt. Und wir hätten sofort antworten können. Und das wäre eigentlich die perfekte Situation gewesen dafür.
Denk mal an den Ausgleich, das 2:2 von Werder im letzten Heimspiel. Das kassieren wir noch in der Euphorie des
Vuskovic-Hackentores.
Genau,
ja, und da war noch mehr Zeit als hier. Hier war noch weniger Zeit dazwischen. Ne? Und dann auch nochmal, ich glaube 3 Minuten später war es dann Muheim, der nochmal einen guten Schuss ablässt, wo er so leicht wegrutscht, der sich ein bisschen spät senkt, der auch nochmal eine geile Chance war. Und das fasst dann die erste Halbzeit zusammen. Wir investieren viel ins Spiel, machen auch folgerecht das Tor aus einem Fehler, den wir erzwingen. Und dann die Eintracht mit einem Torschuss macht eben auch das Tor und wir gehen mit 1:1 in die Pause. Für mich war aber klar, wenn wir so weiterspielen, gewinnen wir dieses Spiel auf jeden Fall. Es gibt gar keine andere Möglichkeit, außer Tobias Stiele hat noch irgendeine geile Idee. Er hatte ein paar, aber letztlich nicht spielentscheidend.
Nee, genau. Und dass wir in der Halbzeit dann Zeugen eines Bundesliga-Rekords geworden sind, das sind so die kleinen Fun-Facts und Side-Notes, die mir persönlich beim Fußball auch immer ganz gut gefallen. Eintracht Frankfurt hat nämlich ausgewechselt zur zweiten Halbzeit und Oskar Höhnlund ist gekommen für Jean-Matteo Bahoya, was erstmal unspektakulär klingt. Bahoya hat sein 46. Bundesligaspiel gemacht, ist 27 Mal ein- und 19 Mal ausgewechselt worden. Sprich, der hat noch nicht ein einziges Mal 90 Minuten gespielt. 46 Mal. Das ist Bundesliga-Rekord. Das war mir in dem Moment nicht bewusst, aber das sind so die kleinen statistischen Schmankerl, die mir persönlich gefallen. Egal, das war jetzt hier ein Frankfurter. Aber so ging es mit einem personellen Wechsel in die zweite Halbzeit. Lasse, Jan hat gerade die Steilvorlage gegeben. Wenn wir so weiterspielen, dann sind wir diejenigen, die hier am Steuer sitzen, wenn es darum geht, wie das Spiel weiter ausgeht. So ganz teile ich das nicht, weil ich schon der Auffassung war, wenn Eintracht Frankfurt es schafft, einen Gang hochzuschalten, dann ist das auch nochmal eine andere Qualität, die sie aufs Feld bringen können, als sie das in der ersten Halbzeit gezeigt haben. Insofern waren das für mich irgendwie zwei Unabwägbarkeiten. Erstens können wir die Konzentration, die Ordnung und auch die Angriffe so in der Form weiter auf den Platz bringen. Und zweitens tut die Eintracht, ich sage es jetzt einfach mal so salopp, uns weiterhin den Gefallen, enorm passiv ins Spiel zu gehen. Ich hatte Zweifel, dass das Spiel so weiterläuft wie in der ersten Halbzeit. Gewünscht hätte ich es mir auch, aber ist ja kein Spoiler, wir haben es alle gesehen. Ganz so weiter ging es ja nicht.
Nee, ich hatte auch die Hoffnung leider nicht, dass Eintracht Frankfurt uns den Gefallen tut und weiter so passiv agiert. Taten sie auch nicht. Und der HSV stellte sich auch weiter hinten rein. Also man stand deutlich tiefer, war deutlich weniger aggressiv, war jetzt quasi so wie, ich will nicht sagen ganz so extrem wie Frankfurt in der ersten Halbzeit, aber schon so ein bisschen vertauschte Rollen. Und ich habe mich dann gefragt, warum ist das so? Warum ist das passiert? Und ich weiß, dass eine Person von uns hier, mindestens eine, ziemlich angepisst war nach dem Spiel und gesagt hat, das hat ihm gar nicht gefallen. Bei mir ist es nicht ganz so, weil ich glaube schon zu verstehen, warum Merlin Polzin das gemacht hat. Merlin Polzin hat wahrscheinlich auch gedacht, okay, Frankfurt wird nicht zwei solche Halbzeiten spielen und die werden in der zweiten Halbzeit mehr Gas geben und deshalb werden wir uns etwas tiefer stellen, um Eintracht Frankfurt, die ja ohne Frage individuelle Qualität haben, auch wenn die Form momentan sehr schwankend ist, um sie nicht ins offene Messer zu laufen. Ich glaube, das war die taktische Vorgabe von Merlin, dass er sagt, wir halten uns am Anfang der zweiten Halbzeit etwas mehr zurück, weil ich damit rechne, dass Frankfurt eine Ansage in der Halbzeit bekommen wird vom Trainer und dann in der zweiten Halbzeit wahrscheinlich Schaum vor dem Mund haben wird, in Anführungszeichen, und dann ein bisschen mehr kommen wird. Und wahrscheinlich hat er dann gedacht, dem entgehen wir dann, dass wir irgendwelche blöden Ballverluste haben und dann irgendwie ausgekontert werden oder direkt den Gegentreffer bekommen zum 2-1, dass wir einfach ein bisschen abwartend spielen. Hat sich dann natürlich in der ersten Halbzeit auch so ein bisschen, ich will nicht sagen manifestiert, aber so ein bisschen eingeschlichen, dass wir aus diesem Trott irgendwie gar nicht mehr so richtig rausgekommen sind.
Da hake ich vielleicht ganz kurz ein. Ich bin derjenige, der sich über das Spiel sehr, genervt, möchte ich mal sagen, geäußert hat. Insbesondere so gegen Ende oder zum Ende der zweiten Halbzeit hin. Warum? Ich kann das verstehen, auch deine Argumentation, und ich glaube sogar, dass da sehr, sehr viel Wahres dran ist, zu sagen, das sollen die Frankfurter erstmal machen. Wir gehen davon aus, dass sie es eh tun. Aber das eine, zu sagen, wir brauchen jetzt nicht zwingend das Spielgerät und die, ich sag mal, Spielkontrolle aus Ballbesitz heraus. Das kann ich nachvollziehen. Was ich aber nicht nachvollziehen kann, ist, wie man sich so tief fallen lassen kann. Mit anderen Worten, man überlässt A, den Ballbesitz im Zweifel dem Gegner. Das ist gut und schön. Aber dann was mich geärgert hat, das haben wir gegen den VfB Stuttgart so gut gemacht über weite Teile des Spiels. Da hatten sie auch sehr, sehr viel den Ball. Aber sie hatten den Ball eben nicht 25 oder gar 20 Meter vor unserem Tor, sondern 30, 35 Meter vor unserem Tor, wo sie im Optimalfall aus deren Sicht so einen Diagonalball mal auf die ballabgewandte Seite schlagen können, aber eben keinen Steckpass in die Tiefe, keinen mit einem Dreieck-Doppelpass auf dem Flügel durch, sondern an der Grundlinie. Die Wege sind einfach viel länger. Und damit ist es uns auch ein viel einfacheres, Abschlüsse zu verhindern, weil sie nicht in Abschlussposition sind. Durch dieses enorme Tiefstehen mit unserer letzten Kette, und wir standen im Grunde ab Beginn der zweiten Halbzeit mit der letzten Reihe noch in unserem eigenen 16.
Ja, ja.
Damit hast du dann dein defensives Mittelfeld auf 18, 20 Meter vorm Tor. Und das sind dann die Räume, aus denen Frankfurt heraus plötzlich agieren kann. Da werden dann Bälle geführt und können verteilt werden, 25 Meter vorm HSV-Tor. Und da kann im Zweifel auch ein Spieler einfach mal abschließen. Gegen den VfB haben wir gesagt, das wären die Räume, aus denen Angelo Stiller das Spiel lenken möchte. Was haben wir gemacht? Wir haben höher gestanden mit Vuskovic und Co. eher auf 20 Metern. Dadurch hat die Schaltzentrale des Gegners einfach keinen Zugriff auf Abschlusssituationen gehabt. Das hätte ich erwartet. So möchte ich Frankfurt weiter bespielen oder so möchte ich ihnen gegenübertreten, etwas höher. Sollen sie doch den Ball haben? Sollen sie Powerplay-artig im Eishockey den hin und her zirkulieren lassen? Wenn wir kompakt und gut stehen, wie in der ersten Halbzeit, braucht es schon eine Abfolge von zwei oder drei genialen Momenten wie beim Frankfurter Tor, damit es echt gefährlich wird. Was wir aber gemacht haben, und das hat mich genervt, und zwar bis zum Schluss, ich war wirklich stinkig beim Gucken, weil ich auch gesagt habe, wie wollen wir denn bitte Umschaltsituationen kreieren, wenn Ryan Philippe und Renzi 30 Meter, 35 Meter vorm eigenen Tor hin und her schieben und noch nicht mal richtig anlaufen. Wie soll das denn funktionieren? Und mir hat das nicht gefallen. Wir waren dafür, ich finde, zu defensiv. Erst recht, wenn man bedenkt, es stand unentschieden. Wir haben nicht mit zwei Toren geführt. So, und dann kommt das, was du sagst. Ich habe auch das Gefühl, dass man aus dieser zu tiefen Stellung ganz, ganz schwer wieder rauskam. So wie ein bisschen, man hat sich so ein eigenes kleines Loch gegraben und kam dann nicht mehr wieder raus. Und Frankfurt hat immer mehr Selbstsicherheit auch bei der Ballführung bekommen. Und das war so ein bisschen, ja, damit war das so ein bisschen, hatte das Spiel so ein bisschen Momentum und den zu durchbrechen, das war wirklich wahnsinnig schwer. Und das hat Merlin mit den Auswechslungen dann, glaube ich, versucht. Aber insgesamt war mir die Herangehensweise zu defensiv, rein vom Stellungsspiel, vom Positionsspiel. Das setze ich mich gerne dazu, wenn du mit Merlin sprichst und er dir das erklärt. Vielleicht stelle ich dann da nochmal eine Frage rein.
Das Ding ist ja, du hast ja gesagt, wie sollen wir das denn hinkriegen? Wir haben es ja fast hingekriegt. Aber wir gehen das Spiel jetzt erstmal chronologisch lang. In der 59. Minute gab es erstmal einen Seitfallzieher von Knauf, wo Ferro den wirklich mit einer europäischen Weltklasse-Parade rausfischt. Internationale europäische Weltklasse. Also wirklich stark, wirklich stark gehalten. Ja. Wär wieder so ein Anwärter auf Tor des Monats gewesen, wenn das Ding reingeht. Es ist wirklich der Monat der Tore des Monats und der Eventualitäten. Also es ist wirklich.
Das wäre so ein banales Tor gewesen.
Ja,
in der Dezemberwertung.
Ja, gut. Irgendwie Platz 5 wahrscheinlich in der Dezemberwertung. Auf jeden Fall. Ja, das war in der 59. 60. sind dann die von dir angesprochenen Wechsel. Jatta kommt für Mikkel Bronsis und Zumahoro kommt für El Fadli, der anscheinend raus musste, weil er noch nicht hundertprozentig fit war und auch wahrscheinlich, mit ihm wurde ja auch nicht geplant. Von daher war er vielleicht auch so ein bisschen überrumpelt, dass er überhaupt rein musste. Und dann in der 65. eine unschöne Szene. Muheim und Christensen gehen beide hoch zum Kopfball, knallen mit den Köpfen, glaube ich, komplett gegeneinander. Mit dem Kehlkopf. Und dann gehen beide zu Boden und man hat direkt im Stadion gemerkt, oh, das sieht nicht gut aus, weil alle direkt zu Christensen hingelaufen sind. Und tatsächlich, was mir super gefallen hat und nochmal, dieser Mann ist ein Macher auf allen Ebenen, Luka Vuskovic schaltet sofort, sieht das, läuft hin und zieht Christensen, wie man es auf den TV-Bildern sehen kann, die Zunge aus dem Hals. Also wirklich, noch bevor die Sanitäter da waren, das gemacht haben, schaltet Luka Vuskovic wirklich geistesgegenwärtig. Dieser Mann ist unfassbar mit 18 Jahren. Das ist, also, den kann man gar nicht, für diese Aktion kann man ihn gar nicht genug loben.
Der ist gezüchtet.
Was?
Der ist gezüchtet.
Ja, er ist gezüchtet, ja. Mediziner ist er auch noch. Das ist Röntgenblick. Auf jeden Fall hat er direkt gesehen, die Zunge ist verschluckt, holt sie raus.
Wahnsinn.
Ja, und dann mussten beide ausgewechselt, mussten beide erstmal raus, konnten dann aber wieder ins Spiel. Also, ja, wirklich stark von Luca, wie er da direkt schaltet. In der 70. gab es dann einen Wechsel Vieira für Baldé, der auch noch Einfluss aufs Spiel haben sollte. Und warum ich eben gesagt habe, die von dir angesprochenen Wechsel, die auch Einfluss haben sollten, Bakary Jatta rettet in der 77. Minute auf der Linie, da Mikkel Bronsis mal wieder defensiv leider ganz und gar nicht gut aussieht. Er schafft es nicht, Flanken zu unterbinden, nochmal. Also das Thema, was wir vorhin auch schon hatten, lässt er sich da übertölpeln. Und wie gesagt, Bakker ist dann auf der Linie da und haut den Ball raus. Ja, es ist ja, ich will jetzt nicht weiter drauf rumhacken. 80. haben wir dann das, wo ich eben meinte, beinahe hätten wir es ja geschafft.
Ich wurde auch wirklich wüst bepöbelt von meinen Mitschauenden. Ja, guck mal, jetzt strafen sie dich Lügen mit deinem Gemoser. Ja. Ich hätte es mir so gewünscht.
Ja, es war, der Pass von Ramsey war fantastisch. Also ich, aus Stadionsicht von der Nordtribüne habe ich gesagt so, jetzt den Pass, jetzt den Pass. Und dann genau in dem Moment, wo ich sage, jetzt den Pass, spielt er den Pass. Und er kommt perfekt bei Vera an und der haut ihn sowas von gekonnt mit Technik und Auge da ins Tor. Also früher hätte man gesagt bei einigen Spielern, oh, ob der ihn überhaupt das Tor trifft, dann schießt er drüber oder daneben. Aber Vera, da muss man sich gar keine Gedanken machen. Der hat so eine Qualität und so eine Technik, da lässt er nicht zweimal bitten. Ja, und am Ende...
Ganz kurz, Entschuldigung an der Stelle rein. Auch der Laufweg von Vieira war eigentlich wirklich stark, weil er den Bogen nach außen macht, genau quasi das. Auf der Abseitslinie laufen will, um eben nicht stumpf ins Abseits zu rennen.
Ja.
Das war halt dann an der Stelle das fehlende Matchglück. Und
ich habe dann im Stadion gesagt, im Grunde muss das Tor zählen, weil er war ja mit dem Kopf im Abseits und mit Kopfball kann er sowieso nicht. Von daher dürfte es eigentlich nicht zählen, diese Abseitsstellung. Es war am Ende leider Abseits. Aber was mir daran Mut macht und was mich gefreut hat, ist, dass der HSV mittlerweile echt so eine Kontermaschine ist. Also wir haben echt teilweise, das hat man ja gesehen in den ganzen Spielen gegen Frankfurt, gegen Stuttgart, gegen Dortmund. Wir haben immer in der Schlussphase irgendwelche Kontersituationen, wo wir den Gegner mit ein, zwei Aktionen wirklich in die Schnittstelle spielen und dann wirklich frei vorm Tor stehen und dann die Chance haben, irgendwie das Tor zu machen. Und das ist auch ein Fortschritt zum alten HSV, dass wir wirklich jetzt punktuell solche unfassbar starken Konter auch gegen richtig starke Gegner fahren können. Und das ist auch was, was mir ein bisschen Hoffnung macht tatsächlich, obwohl das Tor nicht gezählt hat.
Das teile ich. Da gehören für mich aber halt auch zwei oder sogar drei Dinge dazu. Das eine, und das ist die große Stärke, dass wir, sei es in der 97. Minute gegen Stuttgart oder jetzt hier in der 80. Minute gegen Eintracht Frankfurt, eben keinen Alleinunterhalter dann in der Situation vorne haben, weil das ist halt zum Scheitern verurteilt, wenn du dann einen Bruder schick ihn lang versuchst gegen Eintracht und dann hast du einen Stürmer, egal wie versiert der ist, der dann da gegen eine komplette Restverteidigung agieren muss und allein auf weiter Flur ist. Wir machen das Siegtor gegen Stuttgart auch deshalb, weil damals war es, glaube ich, Capaldo, der über den ganzen Platz einfach noch mitsportet und damit ja auch gegnerische Verteidigung schwieriger macht. Und auch hier, es sind ja nicht nur Renzi und Vieira, sondern es läuft ja noch mindestens ein dritter Spieler mit, der auch ganz, ganz wichtig dafür ist, dass Frankfurt eben sich nicht nur auf den Ballführenden und den einen weiteren Spieler fokussieren kann. Das heißt, unsere Konter eben sind so angelegt, dass es mehrere Spieler sind, die diese Tempogegenstöße fahren. Das ist wirklich, das gefällt mir auch wirklich gut. Am Ende des Tages ist es aber dann auch, das gehört auch ein Stück weit rein, dass du das Ganze in Situationen natürlich gemacht hast, in denen du auf Gegner getroffen hast, Dortmund, Stuttgart, Frankfurt, die selber alles nach vorne geworfen haben oder vieles nach vorne geworfen haben. Frankfurt ohnehin nicht diejenigen sind, die für die allerbeste Konterabsicherung bekannt sind. Also da gehören mehrere Parameter rein, aber Fakt ist, nach allem, was ich in den 35 Minuten der zweiten Halbzeit vorher vom HSV gesehen habe, habe ich nicht für möglich gehalten, dass wir so einen Konter fahren. Der kam für mich mehr oder weniger aus dem Nichts, aber er war super.
Ja, er hätte eigentlich auch mit dem Tor, wie gesagt, belohnt werden müssen und die Stimmung im Stadion war wieder fantastisch. Also es war wieder so ein bisschen, ja, es war grandios. Und ich will nochmal korrigieren, ich glaube in der 77. Minute war es nicht Miguel Bronsis, der da schuld war, dass die Flanke reingegangen wurde. Ich will mich hier nochmal korrigieren, bevor ich hier irgendjemanden Unrecht tue. Der war ja schon ausgewechselt, das habe ich ja schon erzählt, dass er in der 60. gegangen ist. Also in der 77. war es nicht Miguel Bronsis, der die Flanke da schlecht unterbunden hat, sondern war insgesamt eine unglückliche Aktion. Also die sind so halb rechts bei uns in den Strafraum eingedrungen und dann am Ende kommt Brown nach Vorarbeit von Usun an den Ball. Der scheitert dann zunächst an Capaldo. Ja, und das 7 Metern dann der Nachschuss ins halbleere Tor. Und ja, da rettet dann Bakker. Also ich will jetzt nicht, wie gesagt, also Miguel Bronsis war nicht mehr auf dem Platz. Da muss ich mich nochmal, muss ich Abbitte tun, bevor ich hier Quatsch erzähle. Und ja, ich habe mir nicht mehr viel aufgeschrieben, weil in der letzten Phase habe ich hier eigentlich nur noch Auswechslungen. Es ist jetzt irgendwie 2 Auswechslungen auf jeder Seite des Spielfeldes oder bei jeder Mannschaft. 10 Minuten Nachspielzeit und in den 10 Minuten Nachspielzeit ist eigentlich nicht mehr viel passiert. Der Ball kommt 90+8 noch einmal zu Bakker, wo eigentlich, es war eigentlich eine gute Chance. Man hätte die vielleicht ein bisschen anders, den Ball ein bisschen anders verteilen müssen. Und am Ende kommt da halt zu Bakker und der schießt ihn halt übers Tor. Es wäre wohl aber auch abseits gewesen. Aber da waren schon, also die Situationen waren nicht ungefährlich. Wenn man das ein bisschen klüger ausspielt, kann das tatsächlich in der letzten Aktion auch noch der Siegtreffer sein. Weil ich kann mich, glaube ich, erinnern, dass Gottschalk-Willi da einmal kurz am Ball war und ich aus Nordtribüne sich geschrieben habe, schieß, schieß, schieß. Aber dann hat er einen Schritt zu viel gemacht und dann war die Chance auch schon vorbei. Dann war der Winkel wieder schlecht. Also wäre Gottschalk da an den Ball, also hätte er da geschossen, ich glaube, der wäre gefährlich aufs Tor gekommen.
Falls irgendwann nochmal jemand fragt, was heißt eigentlich immer diese Fußballphrase, das Spiel plätschert dahin, dann werde ich ihm diese Zeit ab der 80. bis zum Abpfiff zeigen und sagen, das ist übrigens die Erklärung für die Fußballphrase, das Spiel plätschert vor sich hin.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, es wäre geil gewesen, wenn 90 plus 8 das Tor fällt, aber ja, leider nicht.
Na, am Ende des Tages, glaube ich, und das hast du im Moment des Abpfiffes gesehen beim Kameraschwenk. Zum einen hatte ich das Gefühl, dass die Protagonisten auf dem Feld unisono happy waren, dass jetzt ein paar Tage Pause kommt. So.
Ja, total. Und das hat mir das Stadion sich auch total gemerkt.
Also ich war so oft im Stadion und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass auch im Stadion das ein bisschen so, wenn ich jetzt sage, nicht Fisch, nicht Fleisch, natürlich hätte man gerne einen Sieg gefeiert, aber verlieren wäre auch maximal doof gewesen vor der Pause. Du spielst gegen eine auf dem Papier favorisierte Mannschaft, bist für die Hälfte des Spiels die bessere Mannschaft, hast durchaus Chancen und machst ein ganz knappes Abseitstor. Also du bist gefühlt, schnupperst du da am Sieg. Natürlich sagt man, oh, das wäre schon geil gewesen. Aber also ich für mich kann und konnte mit diesem 1:1 sehr gut leben gegen Eintracht Frankfurt, insbesondere mit dem Blick auf die Tabelle, wo mein Bruder, mit dem ich geguckt habe, Grüße, an der Stelle dann auch sagte, ey, vor der Hinrunde oder nach den ersten 2 oder 3 Spieltagen, wenn man gesagt hätte, ein Punkt, keine Ahnung, hinter Werder oder 2 Punkte hinter dem und dem, 5 vorm Abstiegsplatz, das hätten wir doch alle genommen. Und das war so ein bisschen dann auch das Gefühl, wo ich auch gesagt habe, so gut, Weihnachtspause, nicht verloren, sehr viel Positives, was du mitnehmen kannst aus dem Spiel, aufbereiten kannst und mit breiter Brust in, was sind 3, 4 Wochen ins nächste Spiel gehen.
Aber genau das war auch die Stimmung im Stadion. Also du hast auf den Punkt getroffen. Einige haben gesagt, ja geil, Punkt gegen Frankfurt. Andere haben gesagt, hätte man eigentlich gewinnen müssen oder können. Dann habe ich gesagt, Leute, ich war im ersten Moment auch gedacht, schade. Auf der anderen Seite habe ich auch gesagt, Leute, wir müssen, wo kommen wir her? Eintracht Frankfurt, die haben wir vor der Saison auf Platz 2 getippt in der Bundesliga. Ich glaube, einer von uns auf Platz 3. Die haben jetzt in der Champions League gegen Barca gespielt, haben den DFB-Pokal vor kurzem gesehen, haben die Europa League gewonnen vor kurzem. Also wir müssen auch überlegen, wo kommen wir her aus der zweiten Liga, sind gerade aufgestiegen und dann diese ganzen Heimspiele, die wir jetzt gespielt haben gegen Stuttgart, gegen Dortmund, den Derby-Sieg gegen Werder, dann 1:1 gegen Frankfurt im letzten Spiel vor der Winter, also vor in diesem Jahr. Also da müssen wir auch mal ganz ehrlich, wir sollten nicht damit anfangen, jetzt wieder abzuheben als HSV-Fans. Wir müssen die Füße auf den Teppich halten und nochmal sagen, ein Punkt gegen Frankfurt zu Hause, auch wenn die nicht in Topform sind, ist immer noch ein gutes Ergebnis.
Ist immer noch ein Champions-League-Kader, den die haben.
Genau das.
Wenn der nicht final jetzt so auf dem Platz stand, aber es ist immer noch ein Champions-League-Kader, den die haben und die haben auch Champions-League-Einnahmen. Und was ich halt sagen muss ist, nee, Lars, du wolltest noch was sagen. So.
Nö, gar nicht mal. Also Champions-League-Kader stimmt. Wir haben keinen Champions-League-Kader. Aber wir haben genauso, wie Eintracht Frankfurt Ausfälle hatte, haben auch wir Ausfälle, die bei uns Spitzenqualität sind. Also auch uns fehlt es in absoluter Leistungsspitze für unseren Kader an dem einen oder anderen. Und insofern, nee, bin ich auch dabei. Und am Ende des Tages hätten wir jetzt 11 Punkte und würden ganz unten drin rumstehen, dann täte das Dollar weh. Das ist dann einfach so die Wahrnehmung auch aus der Gesamtsituation heraus. Und so mit dem Blick auf die anderen Mannschaften, auf das Gesamtkorsett, was der HSV zumindest in den Heimspielen Woche für Woche an den Tag legt, das ist jetzt auch nicht so, dass da die Punkte, die wir jetzt auf der Habenseite haben, irgendwie vom Himmel gefallen sind, sondern die haben wir uns erarbeitet und verdient. Und wenn man mal ehrlich ist, ich bin rundrum zufrieden mit der Tatsache, wo wir in der Tabelle mit welchem Abstand nach hinten stehen. Mal ganz losgelöst von den absoluten Punktzahlen. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht trotzdem wahnsinnig ärgern kann darüber, dass wir ein Spiel gegen Wolfsburg verloren haben, dass wir in Augsburg lethargisch und leidenschafts- und lustlos gespielt haben. völlig egal, aber zeig mir denjenigen, der 34 Mal abliefert.
Das Ding ist auch, hätten wir in der zweiten Halbzeit Chance über Chance über Chance über Chance gehabt, auch dann sage ich, okay, dann kann man sich ärgern. Aber wir müssen ja auch mal sagen, wir haben das Ding, was Bakker von der Linie kratzt, wir haben die Chance, wo Ferro den rausfischt. Das Spiel können wir auch verlieren. Von daher können wir uns da nicht beschweren, dass das Spiel unentschieden ausgeht.
Ja, und also, Stichwort von eben Fußballphrasen. Man hat so gemerkt, wir kommen auf der letzten Rille so über die Ziellinie. Die letzten Wochen, das ist, kann man auch anderer Meinung sein, aber ich bin halt der Meinung, die letzten Wochen, der ganze Dezember, das war, glaube ich, auch sehr, sehr anstrengend, auch für die Birne der Spieler. Du hast einfach mit Stuttgart ein Spiel, wo nicht nur das Spiel anstrengend ist, sondern auch die Zeit danach, wenn du ein Spiel so ziehst, der letzten Minute Unterzahl, was dann los ist, pressemäßig und an Ballyhoo-mäßig in dieser Stadt, das wissen wir alle. Dann kommt das Derby gegen Bremen, zwischendurch die Pokalniederlage mit dem Elfmeterschießen. Das war auch dann diese Klatsche gegen Hoffenheim. Also man hat einfach gemerkt, dass die nicht nur körperlich am Ende waren, weil auch viele einfach verletzt waren, sondern man hat auch gemerkt, das fand ich zumindest so, die sind auch in der Birne einfach leer. Da war jetzt erstmal finito. Und das, damit komme ich auch gut klar. Mit Leistungen, wie Lars sie eben angesprochen hat, in Augsburg und auch Wolfsburg, da habe ich so ein bisschen meine Probleme. Ja. Das am Samstag, da sage ich, hey Leute, ich sehe, ihr wollt, aber ihr könnt im Moment einfach nicht mehr, weder von der Birne noch von den Beinen her. Und damit bin ich total fein.
Total. Das unterschreibe ich genauso. Das ist genau das. Und dann, das ist tatsächlich was, das mir am Fernsehen dann nicht mehr vergönnt war, das zu erleben. Aber Lasse, du im, wie nennst du es immer so schön, Premium-Block, Luxus-Block, was ist das, 26B?
Premium-Block
26B. Hast natürlich dann quasi die Loge auf der Nord und hast dich dann auch noch von unserer Mannschaft in die kurze Winterpause verabschieden lassen. Da habe ich den lustigen oder zum Schmunzeln den O-Ton von Daniel Elfadli, der ja dann ein paar Worte auch gerichtet hat an die Kurve oder an die Zuschauer gelesen, dass er sagte, ach, mit seiner Auswechslung so ganz unzufrieden war damit gar nicht, weil er noch ein paar Minuten mehr Zeit hatte, sich darauf vorzubereiten. Das war, ich habe das ehrlich gesagt gar nicht mitgeschnitten, aber
so ja, hast du es erlebt? Der ist eine absolute Süßmaus. Also Daniel Fadli ist so ein sympathischer Typ, finde ich. Wirklich. Und ja, der hat so eine Ansprache gemacht, hat nochmal erzählt, was so im letzten Jahr so nochmal Revue passieren lassen, was im letzten Jahr so passiert ist, bisschen reflektiert. Super. Und dann auch nochmal versprochen, dass die Mannschaft alles geben wird, dass der HSV die Liga hält. Und das kam auch glaubwürdig rüber. Das war keine Phrase, sondern das war wirklich, sie haben sich bedankt, dass sie zu schätzen wissen, was hier jedes Heimspiel abgeht. Und ja, das hat mir insgesamt sehr gut gefallen. Was mir nicht gut gefallen hat, war dann, dass in dem Moment, wo Daniel Elfadli das Mikro genommen hat und es dann einigermaßen ruhig war im Stadion, damit man ihn natürlich hören konnte, die Eintracht Frankfurt-Fans angefangen haben, irgendwelche Schmähgesänge gegenüber uns zu singen, fand ich ein bisschen schwach, ehrlicherweise, muss ich sagen. Bisschen unsportlich. Aber ja, die Frankfurt-Fans haben ihren Ruf und ja, der kommt vielleicht auch nicht von ungefähr, so sagen wir es so.
Dann wollen wir uns mit der gleichen Dinge eigentlich, finde ich, gar nicht weiter befassen. Ich finde so Verfehlungen von, egal ob einzelne oder kleinere Gruppen oder gesamten Gruppen, dem muss man dann auch nicht mehr Raum geben als nötig. Nee. Und ich finde, hier ist es jetzt nicht nötig, weil wir haben,
ja, ich fand es nur albern, dass es gegen den HSV passiert. Ist das gegen Kickers Offenbach oder gegen irgendeine Mannschaft aus Hessen, sage ich, okay, das ist Rivalität. Aber jetzt gegen den HSV in dieser Situation dann auch auf Dicken zu machen und jetzt den, ja, das war für mich gefühlt, dass da, so laut war das ganze Spiel nicht in der Situation.
Lass es uns dabei belassen. Es ist,
ja, ich will mich auch nicht.
Es bringt ja nichts. Und dann, ja, machen wir doch das Spiel rund und gucken einfach mal, wen wir uns als Man of the Match rauspicken und dann insbesondere auf wen das Votum unserer Hörerinnen und Hörer gefallen ist. Denn dann sind alle Punkte für 2025 ja auch im Sack. Und wir werden in einer der nächsten Folgen dann auch die Jahreswertung, zumindest was diese Saison angeht, mit euch teilen und dann sicherlich auch in unserer größeren Hinrunden, ja, in unserem Hinrunden-Recap dann auch den Man of the Hinrunde machen. Aber heute erstmal gibt's nur Man of the Match im Spiel gegen Eintracht Frankfurt.
Dann erst Groh, der den Ball übernimmt, halt den Kopfball zu Magat. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten Frei, schaut auf das Tor, Tor! Tor!
Ein herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck.
Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
Dann kommen wir zum Man of the Match der Hörerschaft. Habe ich jetzt gerade mal entschieden, damit fangen wir heute mal an. Und da haben wir auf dem dritten Platz mit 13 Punkten Miro Muheim. Auf dem zweiten Platz mit 16 Punkten Luka Vucevic. Und auf dem ersten Platz mit weitem Abstand Zambi Lokonga mit 45 Punkten. Und dann fange ich jetzt mal an mit meinem Man of the Match von uns drei. Man hat vielleicht rausgehört während meiner Spielanalyse, dass mir die Situation von Luka Vucevic sehr gefallen hat. Das unterstreicht nochmal, was er für ein fantastischer, aufgeweckter Spieler, Mensch ist. Also ich kann nur in höchsten Tönen von ihm schwärmen. Er ist sogar noch besser, als wir es erwartet haben. Von dementsprechend auch in diesem Spiel hat er mir, ja, beim 1-1 sah auch nicht so gut aus, aber das war eine Fehlerkette der gesamten Abwehr. Angefangen bei Mikkel Bronsis, haben wir vorhin rausgearbeitet. Von daher für mich Luka Vucevic wieder ein astreines Spiel gemacht. Da gab es ein, zwei Situationen, da kocht er den Gegner so ab, lässt ihn damit einfach aussteigen beim Andribbeln. In der einen Situation macht er einfach seinen Arm raus und der Gegner prallt quasi an ihm ab. Also der Typ, das ist der Wahnsinn. Und für mich auch wieder in diesem Spiel Luka Vucevic, Man of the Match.
Dann mache ich weiter, nehme ich den Ball auf. Ich habe lange hin und her überlegt zwischen Luka Vucevic und zwischen Zambi Lokonga. Konnte mich nicht entscheiden und habe mich dann für Tor 3 entschieden und nehme Nikolai Remberg. Denn der ist dann besonders auffällig, wenn er nicht mitspielt, weil dann ganz, ganz viel an defensiver Struktur und Ordnung fehlt, was für unser Spiel insgesamt wahnsinnig wichtig ist. Und ich habe ein Faible für Spieler, die im Schatten von manch anderen manchmal agieren und so wie so ein bisschen so Enabler sind. Ein Zambi Lokonga kann eben das auf den Platz bringen, was er seit Wochen in einer fantastischen Art und Weise macht, nämlich dieses Box-to-Box-Spiel, das Agieren bis, ja, im Grunde genommen an die Grundauslinie im und am gegnerischen 16er, weil er mit Nikolai Remberg einen Partner neben sich, um sich, hinter sich weiß, der eben seinen Rücken frei hält, der unglaublich gut verschiebt, der es immer wieder schafft, auch in Ballnähe es eng zu machen für einen Gegner. Und ich glaube, wenn wir einen Spieler wie Rambo nicht auf dem Platz gehabt hätten, Anfang der zweiten Halbzeit, wo wir zu tief standen nach meinem Dafürhalten, der aber immer wieder parallel zur 16-Meter-Raumlinie die Räume wahnsinnig eng macht dann für den Gegner, dann ist es einfacher für Eintracht Frankfurt, sich vielleicht dann tatsächlich zu Torchancen durchzukombinieren. Das ist so ein unbesungener Held in solchen Spielen, erst recht, wenn sein Nebenmann dann das Tor schießt, und deswegen finde ich, ziehe ich ihn hier mal ins Licht, Nikolai Remberg.
Ja, mein Man of the Match, ich habe es vielleicht schon in meinem Part heute etwas gespoilert, ist Zambi Lokonga. Ich bin verliebt in diesen Spieler, ich finde es sensationell. Heute Freunde-Podcast haben die beiden über das Spiel gesprochen und haben gesagt, das ist für sie der Transfer der Saison. Ich finde, ein größeres Lob gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt Sachen im Fußball, die dürfen eigentlich nicht sein. Leicester wird englischer Meister. Elversberg steigt fast auf. So ein Spieler wie Dennis Undav durchläuft kein Nachwuchsleistungszentrum, ist trotzdem auf einmal der Shootingstar. Und ein Spieler wie Zambi kostet im Sommer 300.000 und wechselt zum HSV. Das sind einfach Dinge, die kommen im modernen Profifußball nicht mehr vor. Und deswegen finde ich es so geil und freue mich so, dass wir den Spieler haben und hoffe, ich ganz, ganz lange Spaß an ihm haben werden. Für mich, Man of the Match, Zambi Lokonga.
Ja, super. Mega gut. Dann machen wir erstmal, was die Rückschau angeht, einen Strich unter das Kalenderjahr 2025 und haben uns dann jetzt für einen kurzen, ja, wie soll ich sagen, Jahresrückblick dafür entschieden, jetzt hier nicht uns nochmal den Spielfilm des Kalenderjahres 2025 vor das innere Auge zu zerren. Da ist wahnsinnig viel passiert, das wissen wir alle. Im ersten Halbjahr mit dem Aufstieg der Herren, Aufstieg der Damen, Bundesliga, alles, was passiert ist. Da sind über all die Highlights hier im Podcast sehr, sehr viel und sehr, sehr ausführlich darüber diskutiert und gesprochen worden. Was wir uns überlegt haben, was wir machen, und damit gucken wir auch automatisch punktuell so ein bisschen auf das Kalenderjahr 2025 des HSV zurück, ist, wir vergeben jetzt hier zum ersten Mal den Award der HSV-Persönlichkeit des Jahres des Volksparkgeflüsters. Und als wir uns das überlegt haben, war relativ schnell klar, dass wir das nicht so zu machen brauchen wie bei Man of the Match. Dass wir jetzt nicht sagen, Lasse, wer ist für dich der Nominierte, Jan, und für mich, sondern wir waren uns sehr schnell sehr einig, wer für uns unisono die HSV-Persönlichkeit des Jahres 2025 ist. Für mich persönlich ein Stück weit stellvertretend, weil wir können eine Persönlichkeit gleich hier nennen und die werden wir auch nennen, aber diese Person ist mehr als nur die eine Person. Und wenn ich das jetzt so ausgeschmückt habe, dann könnt ihr euch alle denken, um wen es hier geht. Das kann nur Merlin Polzin sein. Aus unserer Sicht Merlin Polzin beziehungsweise Merlin Polzin stellvertretend für den Staff und das Trainerteam unserer ersten Herrenmannschaft.
Absolut. Ich war jetzt letztens beim Rasenfunk und da haben wir auch nochmal die Vergangenheit Revue passieren lassen bezüglich des HSVs. Von dem her sind mir die ganzen Trainer und Leute alle jetzt noch ganz frisch im Gedächtnis. Und ich habe mal überlegt, wir hatten, nachdem wir abgestiegen sind, wir hatten als allererstes den Offensivtaktiker. Dann hatten wir das junge Trainertalent. Dann hatten wir den erfahrenen Fuchs bzw. Wolf, der eigentlich schon alles gesehen hat. Wir hatten den Pädagogen. Wir hatten ein kurzes Gastspiel der Kopfballlegende. Dann hatten wir den ballbesitzsüchtigen Löwenpapa. Und dann hatten wir den angeblichen, ich bin jetzt mal gemein, Motivator. Und am Ende ist es dann der Hamburger Junge aus der Kurve, der es von seinem Mentor, dem Pädagogen, zurück in den Verein gebracht wurde. Ist eigentlich viel zu kitschig und zu schön, um wahr zu sein. Und dazu dann noch der Punkt, wie du gesagt hast, dass er immer wieder betont, dass es nicht er alleine ist, sondern dass es alles Teamarbeit ist. Und er will auch gar nicht im Mittelpunkt stehen und da will ich auch gar nicht widersprechen. Also es ist Merlin Polzin. Und der Trainerstaff ist ganz klar quasi der Staff des Jahres für uns. Und ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen.
Nein, da gibt es keine zwei Meinungen zu. Die Persönlichkeit im Umfeld des HSV kann oder die Persönlichkeiten kann nur Merlin Polzin und sein Trainerteam sein. In dem Wissen, heute das begründen zu müssen, habe ich so das Jahr nochmal Revue passieren lassen. Dabei ist mir eine Sache nochmal eingefallen, die ich total schön fand. Als es am 10. Mai darum ging, aufzusteigen gegen SSV Ulm, war so mein Gedanke auf der Zugfahrt nach Hamburg, wie glücklich ich bin, eine Karte zu haben. Und genau das hat Merlin ja im Prinzip in der Pressekonferenz um das Spiel herum immer wieder adressiert. Und da habe ich gemerkt so, ja, das ist genau das Entscheidende. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie jetzt Brandreden rauszuhauen, irgendwelche Dinos in die Kabine zu holen und da eine Show abzuziehen, sondern es geht genau um das. Er war ja selber immer in der Kurve, ne? Und allen bewusst zu machen, Leute, wenn ihr jetzt da eine Karte habt am Samstag, dann reißt ihr euch auch den Arsch auf, bitte, da oben auf der Tribüne, ja? Bis zuletzt gilt es darum, auch wenn wir noch 5-1 führen, dann seid bitte froh und munter dort zu sein und macht Abriss. Und das fand ich einfach so, das zeigt, dass er in alle Köpfe reingucken kann, in die der Spieler, in die der Verantwortlichen, aber auch in die der Leute auf der Tribüne. Und das ist für mich immer noch so ein Statement des Jahres zu sagen, Leute, wenn ihr am 10. da seid, dann habt ihr auch eine Aufgabe, ne? Und ihr habt das Privileg, eventuell dabei zu sein beim Aufstieg und das wollen wir uns auch alle dann dementsprechend zu Gemüte führen und genießen. Und das fand ich einfach einen ganz schönen Satz und das sagt viel über ihn als Mensch aus.
Schon, ja, danke. Erstmal danke für eure Worte. Das finde ich so wahnsinnig treffend. Ich habe mir auch ein paar Gedanken natürlich dazu gemacht im Vorfeld zu der Folge. Und bevor Merlin bei uns in die Position kam, in der er jetzt ist, schon vorher war eine meiner Lieblingsserien, die ich jemals im Fernsehen gesehen habe, Ted Lasso.
Oh.
Und da ist ja auch so viel bei, wo man sagt, ach, das ist ja, natürlich ist das überzeichnet. Natürlich ist es kitschig. Aber natürlich sind da so viele Elemente drin, die für Dinge stehen, die in unserer Welt, in unserer Gesellschaft in diesen Tagen gerne ein bisschen zu kurz kommen. Nämlich so Dinge wie vereinigen und zusammenführen statt zu trennen, Brücken zu bauen statt auf Konfrontation zu gehen. Und all das sind auch Attribute, für die für mich Merlin Polzin steht. Er vereinigt diesen Verein, eben weil er nicht der Trainer ist, der Löwenpapa, der für den sportlichen Bereich steht, der sich im Zweifel abgrenzt von, naja, mit dem Vorstand habe ich nichts zu tun, ich verantworte den Sport, sondern er spricht sowohl die Sprache derer, die Woche für Woche auswärts fahren, die in der Kurve stehen, aber auch derer, die auf der Haupttribüne sitzen und im Zweifel Sponsoren unseres Vereins sind. Und gleichzeitig hat man das Gefühl, er spricht auch die Sprache der Spieler und ist dieses wahnsinnige verbindende Element. Und vielleicht ist es dann nur zu einem Bruchteil am Ende die sportliche Extraklasse, die besser ist als seine X-Vorgänger. Vielleicht ist er das auch gar nicht rein aufs Sportliche runtergebrochen. Aber er hat diesen X-Faktor des verbindenden Elements, was diesen gesamten Verein wahnsinnig gut tut, was ich als sehr, sehr wohltuend empfinde und was sicherlich auch situativ dazu führt, dass das gesamte Fahrwasser nicht ganz ruhig ist, sondern dass sich vielleicht eine Strömung entwickeln kann in eine bestimmte Richtung. Und wenn diese eine Strömung erstmal da ist, die hältst du auch nicht auf. Die hört nicht einfach auf. Und dieser Verein hat jetzt, nachdem er bildlich gesprochen vorher ein Tümpel war, wo immer Wellenbetrieb war und es gab unruhiges Gewässer, ist es jetzt ein fließender Fluss, der in eine klar definierte und auch für alle erkennbare Richtung unterwegs ist. Und wenn man dieses Bild so ein bisschen überträgt, dann ist für mich Merlin Polzin mit dem Trainerteam und natürlich der sportlichen Führung so ein bisschen Architekt dessen. Und alleine dafür ist es für mich und für uns ohne Zweifel, dass es 2025 eben als die HSV-Persönlichkeit nur Merlin Polzin geben kann. Und wenn es eine so alles überstrahlende Persönlichkeit gibt, dann mag das vollkommen richtig, vollkommen alternativlos sein. Aber es ist vielleicht, wie soll ich das jetzt sagen, auch ein bisschen ungerecht. Also wir haben ja im Dezember gesehen, da schießt der gute Herr Terrier aus Leverkusen ein Tor, mit dem er in den letzten 20 Jahren das Tor des Jahres geschossen hätte. Leider schießt das aber im selben Monat wie Luka Vucevic seins und kann jetzt deswegen nicht Torschütze des Jahres werden. Und genauso gibt es auch andere Persönlichkeiten im HSV, die einfach in dieser Saison oder in diesem Kalenderjahr chancenlos waren, wenn es darum geht, unseren Award für die HSV-Persönlichkeit des Jahres zu bekommen, trotz außergewöhnlicher Leistungen, trotz außergewöhnlicher Momente, die sie geschaffen und für uns kreiert haben. Und deswegen nach der Laudatio auf Merlin, vielleicht haben wir noch die ein oder andere Honorable Mention. Lasse, wen hast du dir rausgeguckt als Runner-up der HSV-Persönlichkeit des Jahres?
Meine Honorable Mention geht an einen Spieler, den ich während der Saison oft verteufelt habe, wo er aber eigentlich gar nichts für kann. Und da rede ich von Sebastian Schonlau. Er hat nicht mehr das Tempo gehabt, besonders für diesen Fußball, den wir gespielt haben. Er hat sich aber immer in den Dienst der Mannschaft gestellt. Und gerade, was mich da nochmal total bestärkt hat, was das eigentlich für ein geiler Typ war oder ist, hat auch nochmal die Doku gezeigt. Also wie er da, der war auch die verlängerte Hand von Merlin Polzin. Das hat man gesehen. Und wie er dann den ganzen Verein, die ganze Mannschaft da zusammengehalten hat, wie er einfach immer einen klaren Kopf bewahrt hat, wie er einfach, er ist halt eher der ruhige Typ. Aber das hat auch funktioniert. Und ich finde, dafür ist er für mich die Honorable Mention, weil auch wenn es sportlich vielleicht am Ende nicht mehr durch sein fehlendes Tempo, weil alles andere konnte, er gereicht hat für die Startformation, war er trotzdem im Hintergrund immer da und hat alles gegeben und ist maßgeblich damit beteiligt, dass der HSV aufgestiegen ist. Also ein echter Kapitän. Auch in der Situation, wo er sportlich nicht mehr erste Geige gespielt hat. Und das verlangt mir unfassbaren Respekt ab, muss ich sagen.
Fantastisch.
Für mich als Zuschauer sind Torhüter eigentlich immer nur da, um das Tor zu hüten und sind keine Spieler, auf die ich besonders viel Wert lege oder achte. Umso überraschender ist es vielleicht für mich oder für alle anderen, dass ich jetzt mit meinem Runner-up Daniel Heuer-Fernandes loben möchte. Und hätte ich einen Spieler wählen können, müssen, dürfen, wäre er es gewesen. Nach Merlin kommt halt dann für mich direkt Ferro. Die ganze Geschichte ist halt geil, wenn man so guckt. Er hat sich überlegt gehabt beim HSV. Jahrelang galt er als der, der unter Flanken hinterherläuft. Jahrelang war er der, der eigentlich nicht gut genug für die erste Liga ist. Dann hat man ihm mal eine Saison lang Sven Ulreich vor die Nase gesetzt und er ist trotzdem bei uns geblieben. Und ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie wichtig er für uns ist. Nicht nur als Mensch, passt auch charakterlich super. Er ist kein Lautsprecher, aber er ist immer da, wenn man ihn braucht. Er ist derjenige, der auch fußballerisch mit zu den besten Torhütern der Liga zählt, wenn nicht sogar wahrscheinlich mit Neuer, auch am Ball einfach der Beste ist. Und ja, er ist trotzdem immer bescheiden und er ist für mich gar nicht mehr wegzudenken aus dem Tor. Er ist dann auch nochmal jetzt besser geworden in der zweiten Hälfte des Jahres 2025. Und natürlich, wenn wir eine Szene uns rausgreifen, dann ist es der Elfmeter gegen Ulm. Wir drei waren im Stadion, wir alle drei wissen, wie die Stimmung war. Es war gerade eher so, oh geil, das 1-1 und jetzt, und dann kommt dieser unsägliche Elfmeter und wir alle denken so, um Gottes Willen, und ja, den hält er einfach, und ab da war klar, heute kann nichts anderes passieren, als dass der HSV aufsteigt. Und ja, für mich ganz klar, Dan-Heuer Fernandes, von seiner ganzen Type her, von seiner Klasse her, ist er für mich der Spieler der Saison. Klar, da kommen noch andere in Frage, die sind aber jetzt seit einem halben Jahr nicht mehr da, und über die ganze Saison ist es für mich aber gar keine Frage, dass Ferro mit weitem Abstand der HSV-Spieler der Saison ist.
Super. Super schön. Ich habe, Lasse, und das finde ich, ich wusste, oder wir wussten voneinander nicht, wen wir jetzt hier noch uns gegenseitig präsentieren. Und ich habe mich eben sehr gefreut, als du mit Bascho den etatmäßigen Kapitän oder den Kapitän unserer Aufstiegsmannschaft gewählt hast. Weil das, finde ich, jetzt ist jetzt nicht so Captain Obvious-mäßig, dass man ihn nennt, aber vollkommen berechtigt. Warum freue ich mich da? Weil ich mich für die Kapitänin unserer Damenaufstiegsmannschaft entschieden habe, nämlich Sarah Stöckmann. Ein bisschen stellvertretend, analog zu, wenn wir Merlin Polzin sagen, meinen wir den gesamten Staff. Aber Stöcki ist für mich das Gesicht des Aufstiegs und auch das Gesicht so ein bisschen der Renaissance des Frauenfußballs im HSV. Sie ist ja nicht nur diejenige gewesen, die am 19. Mai im Rathaus beim Senatsempfang unfassbar tolle Worte gefunden hat, sondern sie war auch diejenige, die zu Beginn des Jahres im ausverkauften Volkspark im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Werder kurz vor Spielende das umjubelte 1:1 macht und uns in die Verlängerung bringt. Auch das einer der HSV-Momente dieses Jahres 2025, dieses gesamte Erlebnis, das ausverkaufte Volksparkstadion. Und am Ende des Tages steht sie als Persönlichkeit auch ein Stück weit dafür, dass der Frauenfußball beim HSV nicht dieses standardmäßige, ich sag's mal, Schattendasein, auch die Herren spielen gerade nicht, dann gucken wir doch mal, was die Frauen machen, fristet, sondern das beste Beispiel ist, Frauen und Herren waren gemeinsam im Rathaus, haben gemeinsam auf Bussen sich von der ganzen Stadt feiern lassen und werden auch über ein und denselben Social oder teilweise über ein und denselben Social Media Account beworben und die Informationen rausgegeben. Das ist eine tolle Entwicklung, und Stöcki ist für mich das Gesicht davon ein Stück weit oder eines der Wesentlichen. Und sie ist für mich Runner-up der HSV-Persönlichkeit 2025. Und ich finde, damit haben wir auch nochmal einen schnellen Abriss, kurzen Abriss durch besondere Momente dieses zurückliegenden, ja, wilden Jahres 2025 des HSV gemacht. Vielleicht ein kleiner Ausblick. Wie geht es weiter mit uns im Volksbankgeflüster? Wir haben es angekündigt, dass heute ist für uns die letzte Folge in diesem Jahr 2025. Auch wir gehen in eine kurze Weihnachtspause, sind aber jetzt schon auch gedanklich dabei, uns auf das vorzubereiten, was dann ab Januar hoffentlich folgt, nämlich eine erfolgreiche zweite Saisonhälfte. Und die wollen wir gleich zu Beginn des neuen Jahres beginnen mit einer Folge, die ganz in der Tradition des Volksparkgeflüsters nicht nur wir bestreiten, sondern zu der wir uns Unterstützung mit ins Boot holen. Und ich glaube, so viel kann ich verraten. Lasse, ehe du uns dann da die genauen Daten sagst, Yannick alias Ola John hat diesmal knapp nicht geschafft, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Er ist auf Platz 4. Er ist noch etwas abgestürzt von Platz 2 mit 127 Punkten. Ist er punktgleich mit Herrn Mosbach. Liebe Grüße, Sascha, an dieser Stelle. Sascha. Auch eine Person, die wir kennen. Dann haben wir auf Platz 3 eine Person, die ich nicht kenne. Das sind die HSV-Fans Rissen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar eine Tippgemeinschaft ist. Würde mich interessieren.
Klingt
sehr sympathisch. Meldet euch gerne mal bei uns. Würde uns interessieren, ob das vielleicht eine Person ist, HSV-Fans Rissen, oder ob das vielleicht irgendwie Ja, eine Tippgemeinschaft ist. Wäre ganz interessant, wenn die gewonnen hätten, ne? Wie wir das denn gemacht hätten. Hätten wir uns vielleicht irgendwas mieten müssen. Auf Platz 2 haben wir dann Tiki-Taka 1887 mit 130 Punkten. Auf Platz 3 hat er 128 Punkte. Und mit einem meilenweiten Vorsprung haben wir den lieben Tobi, auch bekannt als Runner-Tobi, in der Podcast-Historie und Szenerie ja auch ein ganz relativ bekannter Name. Und wir freuen uns sehr, dass der jetzt bei uns dabei ist und uns seinen Blickwinkel nochmal auf den HSV zeigt. Weil bekanntermaßen ist er ja Fan des kleinen HSVs und nicht des großen HSVs, aber auch großer Sympathisant unseres Vereins. Von daher, das wird spannend.
Und anscheinend kommt da ein Mensch mit richtig großer Expertise, denn der führt auch im Kicker-Manager-Spiel des Volksparkgeflüsters. Mit 929 Punkten liegt der saisonweit auf Platz 1. Das heißt, da kommt jemand mit richtig Ahnung.
Ja, ich habe schon mit ihm geschrieben und er hat, glaube ich, gesagt, überall, wo er getippt hat, ist er vorne. Also es läuft dieses Jahr für ihn.
Ja, dann werden wir uns da auf jeden Fall vorbereiten und wenn so jemand kommt, dann ist man das nämlich besser. Nein, wir freuen uns tierisch drauf, Tobi, wenn du mit dabei bist Anfang Januar. Und da ja noch 2 Spieltage offiziell zur Hinrunde gehören, die dann folgen, nämlich Spieltage 16 und 17, das sind unsere Spiele in Freiburg und gegen Leverkusen, machen wir unsere Hinrundenspendenaktion an dieser Stelle noch nicht zu. Da werden wir euch aber natürlich auch Anfang Januar nochmal daran erinnern, euch mit allen Informationen versorgen, wie der Ablauf ist. Wir werden euch auch nochmal erzählen, welche Organisationen wir uns rausgesucht hatten, wie der Spendenstand ist etc. All das aber nach wirklich Ende der Hinrunde, damit wir dann am Ende auch Hinrunden- und Rückrundenspende wirklich gut miteinander vergleichen können, dass wir die gleiche Anzahl an Spielen da drin hatten. Insofern auch das neue Jahr geht vollgepackt und voller spannender Dinge dann wieder los. Wir möchten uns bei jedem und jeder von euch ganz herzlich für die Treue auch in diesem Jahr bedanken. Es hat uns riesen Spaß gemacht, euch fast Woche für Woche mit unseren Gedanken, Ideen und Diskussionen rund um die Welt des HSV zu versorgen. Wir freuen uns immer über konstruktives Feedback, über eure Anregungen und Ideen und freuen uns drauf, auch im nächsten Jahr für euch das Volksparkgeflüster zu sein. An dieser Stelle euch, euren Familien, euren Liebsten schöne Weihnachtstage, einen guten Start ins neue Jahr 2026. Wir hören uns kurz nach der Weihnachtspause wieder. Bis dahin, bleibt gesund und
nur der HSV.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.